Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, schönen guten Tag. Heute auch mit dabei große Prominenz.
Hi, my name is James Dean and I am talking to you on the show Vollbild here on Deutschlandfunk Kultur.
Ja, okay, kann ich ganz stimmen. James Dean ist nicht von den Toten auferstanden, aber das KI-Unternehmen 11 Labs darf jetzt seine Stimme benutzen, denn es gab eine Einigung zwischen 11 Labs und den Nachlässen berühmter Schauspielerinnen. Dazu später mehr hier in Vollbild. Gleich geht es um einen neuen Film, der sich mit dem Grauen von Auschwitz auseinandersetzt, und zwar mit dem ersten Frankfurter Prozess von 1963. Der Film heißt Die Ermittlung und Regisseur ist R.P. Kahl. Es gibt derzeit viele aktuelle Filme, die sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen. Gerade erst ist Führer und Verführer ins Kino gekommen, jetzt steht ein weiterer Film an. Die Ermittlung, Oratorium in 11 Gesängen von R.P. Kahl. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Dokumentartheaterstück von Peter Weiß über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 65. Peter Weiß selbst war bei den Prozessen dabei als Beobachter. Sein Stück hatte dann 1965 Premiere und er durchmisst darin quasi das Grauen des Vernichtungslagers, vom Gesang von der Rampe bis zum Gesang von den Feueröfen. R.P. Kahl hat nun einen 4-stündigen Film daraus gemacht, ganz reduziert inszeniert, wie auf einer Theaterbühne, dabei auch im Stile eines Gerichtsdramas. Ein Richter, dargestellt von Rainer Bock, und ein Ankläger, Clemens Schick, verhören Angeklagte und Zeugen.
Herr Zeuge, Sie gehörten den Fahrern der Sanitätswagen an, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern gefahren wurde.
Ich war als Traktorführer ins Lager kommandiert worden und musste dann später auch als Fahrer von Sanitätswagen Dienst tun.
Wohin fuhren Sie?
Ich hatte die Sanitäter und Ärzte abzuholen.
Wer waren die Ärzte?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen?
Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers.
Wann fuhren Sie?
Wenn Transporte ankamen.
Wie wurden die Transporte angekündigt?
Mit einer Sirene.
Wohin fuhren Sie von der Rampe aus?
Zu den Krematorien.
Fuhren die Ärzte mit?
Ja.
Was taten die Ärzte dort?
Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten.
Welche Sachen?
Die Vergasung.
Ein Ausschnitt aus dem Gesang 11, Gesang von den Feueröfen, mit den Darstellern Rainer Bock und Andreas Pietschmann. Im Studio begrüße ich jetzt den Regisseur R.P. Kahl. Hallo.
Hallo.
Ja, das Stück von Peter Weiß ist aus dem Jahr 1965. Was macht denn für Sie die Kraft aus, dass es auch heute noch für Sie funktioniert?
Zuallererst die sprachliche Gewalt, die in diesem Text steht. Peter Weiß hat diesen Prozess, das haben Sie ja gerade schon beschrieben, beobachtet und hat ihn miterlebt und hat dann aber etwas gemacht, dass er diese Originaltexte der Zeuginnen und Zeugen und der Angeklagten nicht eins zu eins übernommen hat oder nur ausschnitthaft zusammengefügt hat, sondern er hat eine neue Sprache dafür gefunden. Er hat fast einen lyrischen Ton, fast eine Form von Poesie, was fast widersinnig bei dem Thema, was der Film hat, klingt. Aber er hat eine ganz besondere sprachliche Ebene gefunden, um eben möglich zu machen, dass wir es aushalten, dass über Auschwitz und das, was in Auschwitz passiert ist, wir uns anhören können, uns vorstellen können, dass das in unseren Kopf, in unseren Bauch, in unsere Herzen und unsere Seele eindringt. Das zum einen. Zum anderen fand ich es wahnsinnig spannend, wie Peter Weiß dramaturgisch die Form, das Genre des Gerichtsdramas aufgebrochen hat und anders wieder zusammengesetzt hat. Es geht also nicht um Details von Widerrede und Gegenrede. Klar ist es auch ein spannendes Gerichtsdrama am Ende, aber Peter Weiß hat eine andere Dramaturgie, nicht des Realismus eines Gerichtsprozesses gewählt, sondern er hat die Geschichte der Zeuginnen und Zeugen, der Opferzeuginnen und Zeugen in den Mittelpunkt seiner dramaturgischen Erzählung gestellt, nämlich wie kamen die Menschen in Auschwitz an, nämlich meist in einem Zug, an einer Rampe, wo entschieden wurde, ob sie weiterleben konnten oder nicht. Und dann durchmaßen sie diese Zeit im Lager, in diesem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und das geht die Reise in dieser dramaturgischen Aufreihung von Peter Weiß immer weiter bis zum Ende, was dann das Momentum des Endes von ganz, ganz vielen Menschen in Auschwitz war, nämlich die Vernichtung in Gaskammern in Auschwitz.
Wie gesagt, 1965 erschien das Theaterstück. Es war damals eine andere Zeit. Also Peter Weiß war noch mittendrin in der Diskussion darum, wie erzählt man über das Grauen, was geht. Es gab nach der Veröffentlichung beispielsweise eine große Diskussion darüber, ob die Form eines Oratoriums moralisch zulässig war. Jetzt befinden wir uns in einer anderen Zeit. Wie wollten Sie dieser anderen Zeit in Ihrer Verfilmung Rechnung tragen?
Das war gar nicht so mein erster Ansatz, dass ich dieses Jahr 65 des Prozesses so stark mit aufnehme. Ich wollte eine gewisse Zeitlosigkeit. Mir war es wichtig, diese Erzählung von Auschwitz, die auf dieser Plattform des Gerichtsprozesses stattgefunden hat, dass es einen Weg gab oder mir einen Weg aufgezeigt hat, über Auschwitz zu erzählen, ohne Auschwitz noch einmal zu wiederholen, indem man es filmisch versucht darzustellen. Und dann war mein Ansatz oder unser Ansatz, eine Form zu finden, die heutig und zeitgenössisch ist und deswegen nochmal einen jetzigen neuen Diskurs schafft. Und es gibt ja andere Filme, Sie haben es schon angedeutet, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ganz prominent The Zone of Interest. Mhm. Und da finde ich in dem Film sehr spannend, dass er eben versucht hat, eine neue Ästhetik und eine andere Art der Erzählung zu finden. Und er hat es wunderbar geschafft. Und das würde mich freuen, wenn die Besucher, die schon in Zone of Interest waren, auch die Einladung annehmen an den neuen Film.
Ich würde später gerne auch nochmal dazu kommen, wo wir eigentlich in unserer Erinnerungskultur stehen. Aber erstmal vielleicht noch zu Ihrem Film jetzt, was die Umsetzung angeht. Peter Weiß stellt ja der NS-Sprache, der Entmenschlichung, so eine ganz klare, sachliche Sprache entgegen. Auch bei Ihnen steht die Sprache ja sehr, sehr stark im Zentrum. Wie denkt man eigentlich eine Verfilmung vom Wort her? Und was hat das für die Arbeit mit den SchauspielerInnen bedeutet?
Das war natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Film ist in erster Linie ja Bild, aber hier ist es so. Und es war ein wunderbares Tool, weil wie will man Auschwitz darstellen mit Abbildungen? Das sind entweder Bilder, die vielleicht schon Klischees sind, die man hat oder die man immer wieder vorgesetzt bekommen hat oder gesehen hat, die nichts mehr evozieren, die keinen Inhalt im Sinne von emotionaler Annäherung oder auch intellektueller Annäherung bekommt. Und deswegen ist die Chance, die das Wort bildet, die in einer filmischen Umsetzung dann wieder zu Bildern wird, aber erst im Kopf der Menschen, die im Kino sitzen. Und dass man selber der Motor, die Regisseurin, der Regisseur sein kann. Und das ist sozusagen ein Angebot. Was hat es für Rückwirkungen auf die Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern gehabt? Ganz klar, mir kam das zu Passe, dass der Text eher nüchtern erzählt ist. Trotzdem wollte ich auch, dass man da natürlich eine Emotion nicht aussparen kann und will. Aber an welcher Stelle entsteht die Emotion? Wenn der Schauspieler und die Schauspielerin erstmal mit dem Text in die Figur gehen und erstmal das einfach nur sagen, ohne dass sie schon Method-Acting-mäßig, also in die Figur hineinkriechen wollen mit all ihren Poren, sondern erstmal auch der Spieler, die Spielerin bleiben als Mensch, dann ist die Emotionalisierung, die dann eventuell entsteht, wenn nämlich der Schauspieler, die Schauspielerin mit dem, was und ihr, was passiert beim Machen, beim Sprechen, dann ist es eine Emotion, der man sich, glaube ich, als Besucher im Kino nicht mehr entziehen kann. Und das war eine Arbeit, die wir machen mussten. Wie stark ist es eben nur ein Vortrag von Text und wie stark gehe ich in eine mögliche Figur hinein oder nicht? Das war ein Ausprobieren und wir hatten auch Probenzeit. Das war vielleicht auch der Schlüssel für das, was wir jetzt gefunden haben, dass wir 3 Wochen geprobt haben. Und dann gingen wir ins Studio hinein, in Adlershof, das Studio Berlin, eigentlich ein Studio, wo sonst Fernsehshows aufgezeichnet werden. Und wir hatten ja auch von der technischen Umsetzung relativ viele Tools, die eher in der Fernsehshow verwendet werden, nämlich mehrere Kameras, 8 Kameras auf dem Kran, auf dem Dolly, eine Steadicam. Und dann am Ende haben wir es an 5 Tagen gedreht, ein 4-Stunden-Film an 5 Drehtagen.
Sie haben viel geprobt. Ich fand jetzt nochmal interessant, als Sie sagten, dann sind Sie in den Raum gegangen. Also die einzelnen SchauspielerInnen stehen im Raum auf der Bühne. Es sind deutliche räumliche Trennungen zu erkennen in dieser großen Halle. Hat das auch nochmal was mit denen angestellt, in dieser Halle zu stehen?
Total, das war überwältigend. Also ich dachte, als ich zum ersten Mal hineinkam in diese Halle und unsere riesen Bühne sah, oh Gott, das ist alles viel zu groß. Wie soll da eine Form von Intimität hergestellt werden? Und natürlich hatte ich da kurz Angst, dass das dann ein theatrales Element im Spiel mit sich bringt. Das war aber relativ toll, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler das ganz schnell adaptiert hatten, dass sie nicht auf einmal anfingen, als wären sie in der freien Volksbühne und würden dort in die letzte Reihe kommen müssen. Dass sozusagen diese Intimität und aus sich heraus sprechen geblieben ist.
Sie haben ja eben schon über die logistischen Herausforderungen gesprochen. Dieses große Projekt mit 60 Schauspielern, 8 Kameras, wahrscheinlich noch sehr viel mehr Licht zu planen. Wie sehr war denn schon vor Dreh alles geplant? Also inwieweit auch der Schnitt in gewisser Weise danach?
Ich dachte, dass es viel, viel einfacher ist, den Film zu schneiden, weil wir eben mit 8 Kameras parallel, man hat 3 Takes, dann kann man ja wunderbar eigentlich hin und her schneiden, was soll da sein? Dann haben wir aber wirklich gemerkt, im Schneideraum dann, dass es doch aufwendiger, komplizierter ist, weil wir doch nochmal einen neuen Rhythmus finden wollten und eben diese eine Einstellung natürlich sehr auch verändert haben. In der Länge, in der Kürze, Gänge raus und wie schnell kommen die Antworten und Sätze. Also das ist auch, glaube ich, sozusagen nochmal, wo es weg vom theatralen Moment gegangen ist, weil das kann man im Theater nie, ne? Gänge wegschneiden, die Antwort schneller kommen lassen, etc. pp. Und das Tolle ist, dass die Kollegin und der Kollege, dass wir so im Team gearbeitet haben und auch gegenseitig geschnitten haben. Und das sieht man vielleicht jetzt auch in dem Film, dass da unterschiedliche Ingredienzien irgendwie sich hineinbegeben haben.
Ich fand jetzt auch nochmal interessant, wenn wir nochmal an die Vorlage denken, das Stück von Peter Weiß, dass es ja zwar um einzelne Schicksale geht, aber auch um weit mehr, dass das Stück ja auch das System dahinter deutlich macht. Ich fand es interessant, wenn wir jetzt uns erinnerungskulturell damit auseinandersetzen, war das für 65 wahrscheinlich relativ unüblich. Und mich würde noch interessieren, ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass gerade jetzt ja so ein großes Interesse daran besteht, dieses Vernichtungssystem zu verstehen als System. Sie haben ja schon The Zone of Interest erwähnt. Das ist ja ein Beispiel dabei. Wo stehen wir im Augenblick Ihrer Meinung nach, was die Erinnerungskultur der NS-Zeit angeht?
Ja, ich glaube, da wird ein neues Kapitel gerade aufgeschlagen. Zum einen, weil der Zeitgeist es auch ein bisschen vorgibt, dass vielleicht postkoloniale Sachen gerade sehr im Kurs stehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Und da natürlich auch Änderungen, wie man sich erinnert, was ist wichtig, was ist vielleicht noch ausgelassen worden. Ne? Und da ist es, glaube ich, sozusagen ein ganz richtiger Moment, dort auch einen Vorschlag zu machen, was vielleicht in der Erinnerungskultur im Zusammenhang mit dem Holocaust und mit dem Dritten Reich interessant ist, nämlich, dass wir nicht stehen bleiben in so einem Reflex, ne, der uns dann manchmal vielleicht auch gar nicht das dahinter erkennen sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man das Strukturelle, das Systemische herausarbeitet, weil ich glaube, nur damit kann man auch was wirklich anfangen, weil wenn man aus der Historie, aus der Erkenntnis Gegenwart und Zukunft bilden will, dann braucht man auch, glaube ich, diese Erkenntnis, das Verstehen, wie konnte das passieren, dass man eben nicht stehen bleibt bei dem, das ist unbegreifbar, das ist unbeschreiblich, das ist ein Missing Link, sondern man kann einiges verstehen. Man kann verstehen, wie totalitäre Systeme sich gebildet haben, was die Bedingtheiten waren. Man kann verstehen, wenn ein totalitäres System dann mit Terror verbunden wird, was bedeutet das? Was ist dann möglich? Nämlich Auschwitz ist möglich. Was hat das zu tun mit Opportunismus? Welche gesellschaftlichen Kräfte müssen eben opportunistisch sein, handeln opportunistisch, um das möglich zu machen? Was sind dann die konkreten Täterbiografien etc. pp.? Also mir ist es sehr wichtig gewesen, dass es auch über Auschwitz hinaus weist. Nicht Auschwitz jetzt benutzen, damit wir jetzt irgendwie besser unsere Gesellschaft bilden, das wäre auch nicht der richtige Ansatz oder nicht angemessen. Aber es kann nur gehen, dass uns das für die Zukunft auch wirklich echt aufruft und wir wirklich wissen, was mit nie wieder gemeint ist und was man dann tut und wann und wieso und warum. Deswegen ist es dieser Vorschlag von uns, mit einem neuen, anderen Ansatz über Auschwitz zu erzählen, was auch eher vielleicht ein systemisches, strukturelles Herangehen an die Erzählung macht. Das ist sozusagen mein Vorschlag und das ist jetzt gar kein Werbesprech, das meine ich wirklich.
Die Ermittlung Oratorium in 11 Gesängen, das ist der neue Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Der Regisseur ist RP Karl und Ihnen, RP Karl, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Im vergangenen Jahr gab es den sogenannten SAG-AFTRA-Streik. SchauspielerInnen haben dabei für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft und gegen die mögliche Nutzung von künstlicher Intelligenz. Konkret wies die Gewerkschaft darauf hin, dass KI digitale Klone erstellen kann. Animierte Avatare oder Stimmen, die die Schauspieler täuschend echt nachbilden. Das bedrohe Arbeitsplätze, aber nur dann, so die Argumentation, wenn sie noch leben. Nun kommen aber auch die Toten ins Spiel, denn auch geklonte Stimmen verstorbener KünstlerInnen könnten den Job übernehmen. Das US-amerikanische Unternehmen 11 Labs ist bekannt dafür, Stimmen zu generieren und vor kurzem hat es jetzt eine Funktion namens Iconic Voices veröffentlicht, die es ermöglicht, tote SchauspielerInnen Texte einsprechen zu lassen. Dennis Kastrup hat sich das genauer angeschaut.
Hi, my name is James Dean and I am talking to you on the show Volbild here on Deutschlandfunk Kultur.
Was vor ein paar Jahren noch Stunden gedauert und viel Geld gekostet hat, ist heute nach ein paar Sekunden für ein monatliches Abonnement von ungefähr 10 Euro möglich. Man installiert sich die Reader-App von 11 Labs auf dem Smartphone und kann dann entweder eine Datei hochladen, einen Link eines Artikels angeben oder selbst einen Text schreiben. Danach entscheidet der User, welche geklonte Stimme von verstorbenen SchauspielerInnen das lesen soll. Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds oder Sir Laurence Olivier sind derzeit im Angebot.
Hello Deutschland, my name is Judy Garland. Nice to meet you.
Dass Stimmen von verstorbenen SchauspielerInnen geklont werden, ist nichts Besonderes. Das Internet war in den vergangenen 12 Monaten voll von nicht autorisierten Kopien. Neu ist, dass das Klonen in diesem Fall mit Einwilligung der Nachlassverwalter und Familien geschehen ist. Liza Minnelli, Tochter von Garland, wird dazu auf der Homepage von 11 Labs zitiert.
Es ist aufregend, die Stimme unserer Mutter für die Millionen Menschen verfügbar zu machen, die sie lieben. Durch die neue Technologie von 11 Labs glaubt unsere Familie, dass es damit neue Fans unserer Mutter geben wird und auch diejenigen begeistert sein werden, die bereits das unvergleichliche Vermächtnis schätzen, das unsere Mutter der Welt gegeben hat und weiterhin gibt.
Wie sich die Parteien finanziell geeinigt haben, ist nicht bekannt. 11 Labs gibt keine Interviews und äußert sich dazu auch nicht in der Öffentlichkeit. Das KI-Unternehmen muss aber basierend auf dem US-amerikanischen Recht außerdem eine Lösung für die Nutzung der Stimmen gefunden haben. In Deutschland ist die Lage durchaus kompliziert, wie das Vorstandsmitglied der Schauspielgewerkschaft BFFS Dr. Till Völger berichtet.
Für Schauspieler, die ja ausübende Künstler sind, gelten ja nochmal andere Schutzfristenmechanismen für den audiovisuellen Bereich 50 Jahre ab Erstausstrahlung. Also wenn du 50 Jahre ab Erstausstrahlung gewartet hast, kannst du auf diese Aufnahme zurückgreifen und kannst der Maschine sagen, okay, lern da draus. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es verwenden darf, weil neben diese Rechte der konkreten Verkörperung am Film gibt es ja noch die Persönlichkeitsrechte der Schauspielerinnen und Schauspieler.
Diese Rechte können natürlich nicht mehr mit den verstorbenen SchauspielerInnen geregelt werden, die vor ihrem Tod wohl niemals daran gedacht haben, dass es in Zukunft möglich sei, ihre Stimmen zu klonen. Die Angehörigen und Nachlassverwalter entscheiden also über ihre Köpfe hinweg. Heutzutage können SchauspielerInnen selbst bestimmen, was mit ihrer Stimme passieren soll.
Wir verteufeln jetzt nicht das neue Werkzeug KI. Es kann sehr wohl dazu führen, dass es in bestimmten Fällen, wie eben bei einem verstorbenen Schauspieler oder einer verstorbenen Schauspielerin, hilfreich eingesetzt werden kann. Keine Ahnung, Schauspieler stirbt während der Dreharbeiten. Kommt ja vor. Und dass man dann mit KI danach helfen kann, das kann sehr hilfreich sein.
Es gibt also durchaus sinnvolle Anwendungen für das Klonen, aber nicht jede oder jeder wäre bereit, sich darauf einzulassen. Die Schauspielerin Anna Brüggemann würde ihre Stimme derzeit unter keinen Umständen nach dem Tod für eine spätere Nutzung freigeben.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, lass das doch einfach, es kommen doch dann auch neue interessante Stimmen. Und dazu kommt auch, dass ich denke, ja, man kann doch die Toten auch einfach ruhen lassen.
Thank you.
In der Branche denken viele ähnlich. Das Klonen von Stimmen wird aber nicht verschwinden, sondern den Alltag prägen. Idealerweise sollten davon Tech-Firmen wie 11 Labs und SchauspielerInnen finanziell profitieren. Das könnte die Wogen eventuell ein wenig glätten. Damit wäre die geklonte Stimme letzten Endes aber bloß ein Produkt und verliere ihre Magie, findet Brüggemann.
Man erschafft ein künstlerisches Werk und man akzeptiert aber auch, dass dieses künstlerische Werk endlich ist. Also in dem Moment, wo man selber nicht mehr ist, ist halt auch das künstlerische Werk beendet. Und das finde ich aber auch schön. Also und dann nochmal weiter rausgezoomt, ist es halt wirklich, finde ich, dass man das Menschsein halt akzeptiert. Und zum Menschsein gehört der Tod dazu. Und nicht die ewige Reproduzierbarkeit.
Das war eben die Schauspielerin Anna Brüggemann und genau um die ewige Reproduzierbarkeit geht es dem KI-Unternehmen 11 Labs. Das hat jetzt eine Einigung mit den Nachlässen berühmter SchauspielerInnen gefunden. Es ist eine irre Geschichte. Eine Freundesgruppe findet einen Millionenschatz in einem Stollen, schmuggelt ihn heraus und bringt das Geld unter die Nachbarn. Das ist so oder so ähnlich tatsächlich passiert und zwar in der direkten Wendezeit in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Im Sommer 1990. Die DDR wird gerade abgewickelt und die Währungsunion vollzogen. Millionen wertlos gewordener Geldscheine aus der DDR lagern in einem Stollen.
Was machen wir jetzt damit?
Erzähl mal.
Das bringt doch gar nichts.
Ist doch egal, es interessiert mich jetzt einfach. Ich fange mit den 100ern an.
Kann ich auch was?
Ja, klar, kannst dann alles nehmen, wenn wir fertig gezählt haben.
2:1 heißt die Sommerkomödie, die diese Geschichte nun erzählt. Eine Geschichte mit Max Riemelt, Ronald Zierfeld und Sandra Hüller.
Nein, das war mir völlig neu. Ich war echt überrascht und auch irgendwie sehr amüsiert darüber. Weil es ja irgendwie logisch, dass man das dann haben will, ne? Und dass man sich auch fragt, hey, wie geht das? Warum machen Leute, warum wird das versteckt erstmal? Und warum soll es verrotten? Also all die Fragen, die im Film auch gestellt werden, warum haben die das nicht einfach vernichtet? Warum wird das gelagert? Denkt man, das wird irgendwann nochmal gebraucht? Ne? Also so weiß man ja nicht. Und was erzählt das eben über unser Geld heute? Das ja auch Papier ist und das genauso irgendwo liegen könnte und wertlos sein könnte eines Tages.
Sandra Hüller. Sandra Hüller spielt Maren, die zusammen mit ihren Kindheitsfreunden Robert und Volker eine kleine Lücke im System der Währungsunion entdecken. Die Umtauschaktion Ost gegen Westmark ist eigentlich am 1. Juli 1990 abgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen durfte noch getauscht werden. Im Film kaufen die drei von einem westdeutschen Haustürverkäufer Ramschware ab. In Ostmark, denn der hat noch 3 Tage, um die Ware einzutauschen. Um möglichst schnell viel Ware kaufen zu können, heuern sie die gesamte Hausgemeinschaft an.
Ich fand das toll und auf eine gewisse Art irgendwie heilsam, weil diese Leute so einen schönen Weg gefunden haben, für sich ihre eigene Geschichte zu schreiben und sich zu ermächtigen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr inspirierend und beeindruckend.
Das sagt Sandra Hüller. Natürlich gibt es im Film auch Konflikte, denn nicht alle wollen solidarisch das Geld für die Gemeinschaft einsammeln, sondern für sich. Ich habe mich auch mit der Regisseurin des Filmes unterhalten, mit Nadja Brunkhorst, gebürtige Westberlinerin. Sie hat erstmal erzählt, was bei ihr im Kopf vor sich ging, als sie von der Geschichte zum ersten Mal hörte.
Naja, ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren Drehbuchautorin und ich habe halt gelesen, beim Peter Ensikat im Buch war das. Das ist ein toller Kabarettist gewesen, leider schon verstorben. Und er hat halt geschrieben, die Millionen der DDR sind in einem Stollen vergraben worden. Und ich so, oh, Kino? Das hat halt einfach getickert sofort. Also was ist das für eine tolle, reale Geschichte in Deutschland, dass quasi Dagobert Duck-mäßig es einen Schacht gibt mit Geldscheinen voll. Und ich habe dann sehr lange recherchiert und viele Sachen war dann da, habe mir den Schacht angeschaut. Und ich muss sagen, das bin ich aufgefordert, immer wieder zu sagen, das Geld ist nicht mehr da. Das ist schon seit 2001 rausgeholt worden und verbrannt worden. Aber es war da. Ich habe auch geguckt am Boden, aber nicht ein Schein mehr. Aber das ist halt natürlich, da geht das Kinoherz sofort los und da hat man sofort als kinoerzählender Mensch Gedanken und Fantasien.
Die haben sie ja auch dann entwickelt, aber ein Teil stimmt ja auch noch, dass Menschen eingedrungen sind und dieses Geld, Teile davon gestohlen haben. Die Menschen in ihrem Film haben ja dann ein ausgeklügeltes System entwickelt, das Geld in Waren umzusetzen. Wie sehr haben sich für Sie an diesem Fall auch so die Fallstricke der Währungsunion gezeigt, vielleicht auch der Wiedervereinigung?
Naja, ich habe ja quasi alles durchdekliniert, was möglich war. Ich habe sehr genau den Vertrag studiert, was es da für Ausnahmen gab und so. Ich weiß nicht wirklich, was die Originaldiebe mit dem Geld gemacht haben, weil ich habe die Akten nicht finden können von den Verurteilungen. Also zwei sind gefasst worden. Daher ist es überhaupt rausgekommen, die sind da eingebrochen und das heißt, ich weiß nicht, was wirklich passiert ist und das heißt, ich habe alles erfunden, aber es wäre alles so, wie ich es erfunden habe, möglich gewesen, wenn es so gelaufen wäre. So, ne? Und ja, da habe ich dann gedacht, das ist halt auch Kino, ne? Dass man glaubwürdig erzählt, was hätte sein können.
Genau, und was Sie erzählen, dass es im Film noch so einen kleinen Zeitraum gibt, wo man noch das DDR-Geld benutzen kann und dann werden Waren dafür gekauft, Toaster, Töpfe, alles Mögliche, was man erstehen kann. Dadurch, dass die Zeit knapp ist, entwickeln die Menschen im Haus, also die drei, die das Geld gestohlen haben, fragen alle anderen im Haus, ob sie nicht helfen wollen, möglichst schnell Geld loszuwerden und in Waren umzusetzen. Das ist ja auch ein interessantes Gedankenspiel, denn die überlegen sich, sie teilen hinterher das Geld. Haben Sie damit auch so ein bisschen durchdekliniert, wie es wäre, den Sozialismus mit dem Kapitalismus zu kombinieren?
Im Endeffekt ja, klar, aber das ist so, es sind Gedankenspiele, die mir einfach Spaß gemacht haben. Ne? Was passiert, wenn, ja, wem gehören die ganzen Sachen? Was ist Geld wert? Was macht man überhaupt mit Geld? Ne? Was bedeutet das? Was löst das aus? Und das alles auf eine humorvolle Weise zu erzählen, war mir ganz wichtig. Und über die Figuren einfach, wie die damit umgehen. Und sie sagen ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ne? Das ist ja das Hauptding. Ne? Sie sind ja in der Zeit, die Zeit passiert ihnen. Und es passiert ihnen auch, dass sie dieses Geld finden. Und dann sagen sie, okay, jetzt sind wir noch ein bisschen schlau. Ne? Weil wenn wir jetzt noch ein bisschen schlau sind, dann können wir das Rad wirklich für uns in die richtige Richtung drehen. Und dieses, ich sag mal, ein Dorf gegen den Staat, das ist ja fast ein archaisches Erzählgrundmuster, was man in englischen Filmen häufig sieht. Lang lebe Ned Devine oder sowas, das Dorf gegen die Lotto-Gemeinschaft. Ne? Also man wehrt sich gegen den großen Staat oder in dem Fall gegen den anrauschenden Kapitalismus in Form von Händlern, die da noch im letzten Moment versuchen, die Waren irgendwie an alle zu verkaufen, die aus dem Westen kamen. Das war wirklich so erstaunlich, ne, wie die Bienenschwärme darüber gefahren sind und sich verteilt haben und das aufgeteilt haben. Ja, und die sagen, nee, wir schlagen denen ein Schnippchen, ne, so. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, das zuzusehen, ne? Unseren Helden, wie sie da sehr schlau und sehr trickreich agieren.
Sie sagten gerade auch, es gibt ja viele Filme, Kleines Dorf gegen den Rest der Welt. Es sind ja auch noch andere Genres, wie zum Beispiel das Genre des Heistfilms, also der Bankräubergeschichte. Wie sehr wollten Sie auch bewusst damit spielen?
Naja, unbedingt. Also ich meine, ich habe ja gesagt, der erste Satz, den ich gelesen habe, war, das Geld wurde in einem Stollen eingelagert. Da ist ja schon das Heist-Movie drin. Ne? Also dass die da einbrechen, ist ja klar. Und dass sie dann irgendwie durch Riesengänge laufen. Wir hatten das Glück, in dem Komplexlager 22 drehen zu können. Das hat einer 1990 abgeschlossen und für uns wieder aufgeschlossen. Das war alles noch da. Und wir konnten das 1:1 nutzen. Das war toll. Also so, wir hatten auch so Glück mit den Motiven, ne? Dass das alles noch da war. Und das macht Spaß. Ich bin immer so ein Fan von Sendung mit der Maus. Wo war ich eigentlich noch nicht? Was habe ich noch nicht gesehen? Und das so in meinen Filmen einzubauen. Ich glaube, da hat eben das Publikum auch Lust drauf, so Orte zu sehen, wo sie noch nicht waren.
Sie sagten, das war ja alles da. Können Sie sagen, wo Sie gedreht haben? Denn das Setting und die Ästhetik führt einen ja wirklich direkt zurück in das Jahr 1990.
Nee, wir haben hauptsächlich, also nachdem die Besetzung gestanden hat, habe ich als erstes mal das Hauptmotiv gesucht. Das musste so, ich habe immer gesagt, ein Piratenhaus sein, also ein Haus, was viele Möglichkeiten hat. Und dieses Haus, das haben wir in Gera gefunden. Und dann haben wir alles quasi in und um Gera rum gedreht. Und dieses Komplexlager 22, das ist bei Jena um die Ecke in Rothenstein. Das ist, wie gesagt, aufgeschlossen und da. Oder der VEB, das war dann in Zwickau. Ja, wir haben einfach so unglaublich Glück gehabt mit den Motivgebern auch und die so freundlich waren. Also dieser Film hatte einen guten Stern.
Der spielt im Sommer und die ganzen Bilder sind auch wirklich in Sonne getaucht, in Wärme. Wie zentral war das, um auch so diese Aufbruchsstimmung der Zeit mit einzufangen?
Na, ich habe recherchiert viel und 1990 war wirklich ein warmer Sommer. Ich habe viele Bilder gesehen, Originalfotos, da hatten die einfach richtig kurze Hosen und alles an und Kinder in irgendwelchen Springbrunnen und so. Und wir erzählen ja immer so gefühlte 36 Grad, ne, so. Und die Schauspieler haben auch immer so einen leichten Schwitz drauf, so, ne. Und haben schöne, wirklich tolle Klamotten an, also. Und das hat die Kostümbildnerin, die Annegret Oehme, echt geschafft. Jeder von denen sieht gut aus. Wir haben uns halt sehr groß Mühe gegeben zu sagen, ja, die haben auch nicht die Tapete, wie man immer denkt, DDR ist diese Tapete. Stimmt doch gar nicht. Manche hatten die Tapete und manche nicht. Und die Marin, unsere Hauptdarstellerin, die Sandra Hüller ja spielt, natürlich hat die nicht so eine Tapete, ja. Die hat sich ihre Wohnung selbst gestaltet. Und da sind schöne Farben an der Wand und so, ne?
Im Zentrum stehen eben drei Personen auch. Marin, wie Sie schon sagten, gespielt von Sandra Hüller. Dann Robert und Volker, gespielt von Max Riemelt und Ronald Zehrfeld. Die drei haben dann auch so eine Dreiecksbeziehung, sind sehr eigene Persönlichkeiten. Ich habe mich gefragt, inwieweit diese drei Menschen auch zeigen, wie unterschiedlich Menschen vielleicht mit dem Versprechen der Freiheit umgehen.
Ja, gute Frage. Das tun sie, stimmt. Also beim Schreiben sind sie mir einfach so geworden, die Figuren, muss ich vielleicht sagen, ja. Also die Figur von Ronald Zehrfeld, das ist halt wirklich ein Freiheitsliebender. Und wenn du den nach seinem Traum fragst, dann sagt er will mit dem Cadillac durch Amerika fahren und auf der Rücksitzbank eine Band haben. Ja, das ist halt, davon träumt er. Und wenn man die Figur von Max Riemelt fragt, dann sagt er, nee, aber ich will gar nicht weg, ich will hierbleiben, ich gehöre hierher. Und beides ist wahr und beides ist richtig. Und die Figur von Sandra Hüller, die Maren, die ist sowohl als auch, ne? Die ist eine sehr erdige, anwesende Frau, die auch sagt, lass uns doch hier bleiben, wir sind hier genau richtig. Und gleichzeitig sagt sie natürlich auch, lass uns doch mal auch mal wegfahren nach Kanada oder so und schmeckt so die weite Welt, zumindest in den Erzählungen. Ne? Es ist schön, dass sie so Träume haben, für die sie sich dann auch einsetzen.
Ich habe zum Abschluss noch eine etwas größere Frage. Und zwar geht es darum, mich interessiert irgendwie, so wenn man in die Filmgeschichte guckt, wo stehen wir eigentlich gerade, was die Aufarbeitung oder was das Erzählen über die DDR anbelangt? Also es gab viele Filme vor vielen Jahren über die Stasi. Und es ist interessant, dass jetzt so viele Geschichten ausgegraben werden oder entwickelt werden, bei denen man denkt, wow, das gab's, ist ja interessant. Haben Sie da eine These, wo wir gerade stehen, so mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Ich bin da kein Experte. Ich liebe ja manche Filme, die in der DDR gemacht worden sind, wie Spur der Steine oder sowas. Das sind Filme, die sind so toll und so tiefgehend. Und ich habe allerdings so einen Film noch nicht gesehen über diese Zeit, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, der Film ist zumindest ohne Wertung im Sinne von die DDR war so oder so. Wir erzählen einfach eine Geschichte von Menschen. Und nebenbei ist es auch noch in der DDR, ja gut, aber es sind einfach Menschen. Und diese, sag ich mal, neutrale Sicht auf die, die wiederum macht sie zu idealen Identifikationsfiguren. Höre ich jetzt immer wieder, dass so viele sagen, ja, finde ich toll, war so, kann ich so, ne, aber auch, ich sag mal im Westen, mein Bruder oder so, auch der findet es toll, weil da Geld gestohlen wird, ne, also so, das ist so, ich weiß, das war eine der aufregendsten Zeiten, die Deutschland jemals hatte, war dieses 1990, weil so viele Möglichkeiten, da waren die Tore offen für viele Möglichkeiten, wenn man nicht erstarrt war vor Angst. 1991 war schon wieder alles anders. Aber 1990, ich habe viele gehört, die haben gesagt, das war das beste Jahr meines Lebens.
Das sagt die Regisseurin Nadja Brunkhorst. Die Komödie 2:1 kommt am Donnerstag in die Kinos. Wir haben eben über 2:1 gesprochen, die Komödie, die von den letzten Tagen der DDR erzählt. Der Film ist prominent besetzt. Die HauptdarstellerInnen sind in der DDR geboren. Die Regisseurin ist gebürtige Westberlinerin. Das ist bei deutschen Filmen, die von der DDR erzählen, ziemlich üblich. Große Publikumserfolge wie Goodbye Lenin oder Das Leben der anderen, sie sind von westdeutschen Regisseuren gedreht worden. Das hat auch für Kritik gesorgt. Bis heute gibt es die Meinung, im deutschen Film dominiert die westdeutsche Sicht auf den Osten. Und das hat ein klischeehaftes Bild von Ostdeutschland geprägt als ein Land mit sonderbaren Bewohnern. Christian Berndt über den Ost-West-Konflikt im deutschen Film.
Georg Greimann, der Dichter. Arrogant, aber linientreu. Das ist ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt und dem man trotzdem den Westen liest. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt.
Ich will ihn überwachen lassen.
Überwachen?
Hauptmann Wiesler sieht überall Verdächtige. Als Vollblut-Stasi-Offizier verkörpert er quasi die Paranoia des Überwachungsstaates. Das Filmdrama Das Leben der anderen von 2006 erzählt vom Kontrollwahn in der DDR. Der Film wurde international gefeiert, hierzulande gab es damals aber auch Kritik. Von klischeehaft wirklichkeitsfremder Darstellung war die Rede. Das Leben der anderen gehört zu den Filmen über die DDR und Ostdeutschland, die von westdeutschen Regisseuren gemacht wurden. Das muss, meint die in Ost-Berlin geborene Filmemacherin Anne-Kathrin Händel, kein Problem sein.
Ich selber habe auch über den westdeutschen Filmemacher Fassbinder einen Film gemacht. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass man das nicht soll. Im Gegenteil. Der fremde Blick kann ja manchmal ganz erfrischend und ganz erhellend sein.
Es komme darauf an, meint Händel, dass man für das gewählte Thema offen sei. Lange sei es so gewesen, dass viele deutsche Filme über die DDR wenig mit der Wirklichkeit zu tun gehabt hätten.
Angesichts von Werken, die ich bis dahin gesehen hatte, wo ich fand, dass die Dinge nicht komplex gesehen werden, sondern immer so eindimensional. Und das hat mir als Zuschauerin nicht gefallen. Und deshalb habe ich dann angefangen, selber Filme zu machen. 2004 habe ich angefangen, selber Filme zu machen. Und bis dahin gab es ganz, ganz wenig Filme, die für mich etwas mit dem zu tun hatten, was ich erlebt hatte im Osten. Ganz wenige Filme und dazu gehört von Leana Hausmann Sonnenallee.
Wird er in den Ostsender eingestellt?
Bitte mach da schon mal den Mufuti fertig.
Was?
Du sollst den Multifunktionstisch herrichten. Hm. Aber mach vorsichtig, ja?
Scheiß.
Die ironische Filmsatire hat ein Regisseur mit DDR-Vergangenheit gedreht. Was einen westlich geprägten filmischen Blick angeht, zeigt er sich auch lange darin, dass sich die Filme auf bestimmte Themen konzentrieren, wie zum Beispiel die Stasi. Nur etwa 1% der DDR-Bevölkerung gehörte zum Kreis der informellen Stasi-Mitarbeiter. Aber heute, so Händel, werde deren Zahl völlig überschätzt.
Wenn ich die Frage stelle, wird ganz oft gesagt 20-25%. Und das ist ein Ergebnis unserer Filmkultur oder der Erzählkultur. Dadurch, dass das Thema Stasi so präsent ist. Und ich filme schon dagegen an, aber ich weiß auch, dass ich es nicht ändern werde.
Auch Händel hat sich in preisgekrönten Filmen wie Vaterlandsverräter mit dem Thema Stasi auseinandergesetzt. Aber sie vermisst in vielen Filmen eine differenzierte Sicht. Der Redaktionsleiter für Fernsehfilme und Serien beim ZDF, Matthias Pfeiffer, teilt den Vorwurf nicht, dass im deutschen Film lange eindimensionale Stasi-Geschichten dominierten. Er selbst ist in Halle geboren, hat in der DDR studiert und ist in den 90er Jahren zum ZDF gekommen.
Wir haben vor allen Dingen in den ersten Jahren, auch in den Krimis, und bei Krimi bietet sich das an, viele Geschichten erzählt über diese Umbrüche, die es in den Lebensläufen der Menschen gab, die oft mitten im Berufsleben sich nochmal neu erfinden mussten. Da haben wir viele Geschichten dazu erzählt, wahrscheinlich vor 20 Jahren mehr als heute, einfach weil es damals natürlich ein aktuelleres Thema war.
Wenn Pfeiffer nach Regisseuren für Filmstoffe zum Thema Ostdeutschland oder DDR sucht, müssen es aus seiner Sicht nicht unbedingt Filmschaffende aus dem Osten sein, aber...
Egal ist es nicht. Meine Lösung war dann immer am Ende gemischte Teams. Ost und West gemischt, weil dann schon in der Bucharbeit wahnsinnig spannende Diskussionen losgehen.
Auch die Filmwissenschaftlerin und Leiterin der Sektion Film und Medienkunst an der Berliner Akademie der Künste, Cornelia Klaus, findet es legitim, wenn Westfilmemacher Geschichten über den Osten erzählen und umgekehrt. Trotzdem hält sie auch eine Ostperspektive bei Filmen über die DDR für wichtig.
Ich würde schon denken, dass wir als die noch in der DDR Geborenen auch wie so eine Art unausgesprochenen Auftrag haben, unsere Geschichte auch selber aufzuarbeiten. Und das finde ich total wichtig, dass es da eine Vielzahl an Stimmen gibt, aber die Stimmen eben aus dem Osten, über den Osten, sind ganz unverzichtbar darin, weil man natürlich bestimmte Nuancen und Tonalitäten einfach so in der eigenen DNA hat.
Im Spielfilmbereich gäbe es inzwischen eine sichtbare ostdeutsche Präsenz.
Die Filme, die so in der letzten Zeit Zeit auch ein bisschen für Furore gesorgt haben. Also das war so ein Film eben wie Lieber Thomas von dem Andreas Kleiner. Das war Gundermann. Das war aber auch ein Film wie In einem Land, das es nicht mehr gibt, von der Elrun Götte. Alle diese Filme haben wahnsinnig lange Vorlaufzeiten gehabt. Also ehe die gefördert wurden, das hat wirklich Jahre gedauert. Also ich habe das auch sogar selber erlebt, wenn in so einem Gremium dann so eine Müdigkeit, oh, schon wieder so ein Ostthema. Und dann staut immer die ganze Filmwelt, dass diese Filme plötzlich so einen Erfolg haben.
Inzwischen, meint Klaus, befassen sich vermehrt junge Filmschaffende mit der DDR-Herkunft der eigenen Familie. Das Thema bietet weiter Filmstoff für nächste Generationen und neue Perspektiven. Das Publikumsinteresse für Filme über die Zeit der deutschen Teilung ist auf jeden Fall da.
Sein Spitzname in Hollywood ist Master of Disaster und er hat ihn sich redlich verdient mit Filmen wie Independence Day, The Day After Tomorrow oder White House Down. Roland Emmerich, schwäbischer USA-Export, hat jetzt das erste Mal in seiner Karriere eine Serie gemacht als Regisseur. Those About to Die ist jetzt bei uns in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen und zwar seit gestern. Anna Wollner hat die ersten Folgen der Serie schon geschaut und mit Roland Emmerich auch gesprochen. Anna, für Emmerich ist das Ganze nicht nur vom Format her ja Neuland, sondern auch erzählerisch, denn es geht um eine Zeit, die in seinem Oeuvre sozusagen neu ist, die Antike.
Ja, er geht noch weiter zurück in die Vergangenheit, als er das bei Anonymous schon getan hat, dieses Shakespeare-Ding, das ja noch ein Film. Hier das antike Rom und da wandelt er so ein bisschen auf den Spuren der Serie Rome, Spartacus oder auch des Films natürlich Ben-Hur. Und es ist vielleicht auch in dieser Woche so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass Those About to Die ausgerechnet in der Woche startet, in der Ridley Scott den ersten offiziellen Trailer für Gladiator 2 präsentiert hat.
Auch wenn du jetzt ein paar Beispiele genannt hast, filmisch erschlossen ist die Antike natürlich nicht. Was für eine Geschichte ist es hier, mit der Emmerich die Zeit auferstehen lassen will?
Es ist ein Sittenbild mit allem, was dazugehört. Das ist Brot und Spiele, es gibt sehr viel Blut, es gibt auch sehr viel Sex und das ist egal, ob gleichgeschlechtlich oder heterosexuell. Die Serie spielt 79 nach Christus und es geht um Kaiser Vespasian, gespielt immerhin von Anthony Hopkins. Und der lässt gerade das Kolosseum erbauen. Die Bevölkerung, die muss nämlich abgelenkt werden von Krieg und Hunger.
Der Circus Maximus ist gut für Wagenrennen. Doch das Publikum will Blut sehen und sie wollen nah genug dran sein, um es zu sehen. Ich habe tausende Tiere und Gladiatoren aus jedem Winkel des Imperiums her beordert. Von unseren nördlichen Vorposten bis hinunter zu unseren Provinzen in Numidien.
Es gibt keine Anteile. Der Circus Maximus gehört euch, den Anteilseignern der vier Fraktionen. Aber diese Arena wird stattdessen dem Volk gehören. Allen Bürgern Roms.
Ja, und diese Spiele sind nicht nur reine Ablenkung fürs Volk, sondern auch finanziell lukrativ, nämlich mit Sportwetten und so einem undurchsichtigen Geflecht aus Wettbetrug und Co. Und im Mittelpunkt, da steht Thenax, jemand, der versucht, neben den vier patrizischen Fraktionen eine fünfte zu etablieren, so ein bisschen als antiker Showrunner im Wettgeschäft.
Emmerich, muss man sagen, der liebt ja Katastrophen, das Spektakel. Wie geht er das denn im alten Rom an?
Natürlich mit Wagenrennen, die sind schon auch spektakulär und sonst mit sehr viel Drama und sehr viel Figuren. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Problem der Serie. Die erste Folge ist absolut chaotisch und überfrachtet. Es werden Figuren nicht eingeführt, sie tauchen einfach auf. Sie werden wieder fallen gelassen, nur um Folgen später dann wiederzukommen, wo man aber schon längst vergessen hat, in welcher Beziehung sie zu wem standen, was auch egal war, weil sie dann eh sterben. Die Serie basiert lose auf dem gleichnamigen Sachbuch des Wissenschaftlers Daniel P. Mannix von 1957. Das galt damals schon so ein bisschen als unseriös und Emmerich hat mir im Interview erzählt, was für ihn den Reiz ausgemacht hat. Und kurz zur Erklärung, er wollte kein Deutsch sprechen im Gespräch, weil ihm da die richtigen Wörter gefehlt hätten. Deswegen haben wir auf Englisch gesprochen, ich habe ihn zurückübersetzt und diese Faszination, hat er gesagt, sei für ihn aus Brot und Spielen historisch gesehen, aber auch eben auf die Gegenwart anwendbar.
That it was like sports as politics and everybody is betting.
Sport, Politik, alle wetten, selbst wenn es nicht erlaubt ist. Sie haben die Spiele benutzt, um die Menschen abzulenken. Gleich in der ersten Folge gibt es einen Aufstand der einfachen Leute, weil sie Hunger haben und es nichts zu essen gibt. Da lässt der Kaiser die Trommeln wirbeln und setzt ein Rennen an und die Menschen strömen Richtung Circus Maximus, um sich die Spiele anzugucken. Vergessen ist der eigene Hunger. Sport wird hier mehr als einmal als politisches Instrument missbraucht. Das ist heute genauso. Gerade beim Wagenrennen braucht man nicht mehr als 8 oder 10 Wagen und ein paar Pferde. Am Ende wird einer gewinnen. Zwischendrin gibt es Unfälle und Drama, das die Leute ablenkt. Das spricht schon immer die niederen Instinkte der Menschen an.
Diese niederen Instinkte, die werden hier voll und ganz ausgelebt und der ein oder andere abgeschlachtet.
Jetzt ist es ja so, Roland Emmerich hat ja bislang Kinofilme gemacht, ist ja ein Regisseur, der wirklich die großen Bilder liebt. Seine Filme wirken oft wirklich inszeniert, so als würden sie den Rahmen der Leinwand sprengen. Wie verträgt sich denn das jetzt mit dem seriellen Erzählen und auch dem kleinen Bildschirm?
Na, es passt nicht ganz zusammen. Also gedreht haben sie in den Cinecittà-Studios in Rom, also wirklich in lebender Filmgeschichte, nicht vor Green oder Bluescreen, sondern auf einer Volume Stage. Also eine Bühne komplett mit Bildschirmen umrundet und da haben sie die Hintergründe digital live reinprojiziert. Aber das sieht man dann leider doch öfter. Die echten Sets, die sehen super aus, die Kostüme, aber die Hintergründe, die haben so einen artifiziellen, künstlichen Look. Er hat aber seinen Frieden damit gemacht, dass die Serie natürlich nicht im Kino kommt, sondern gestreamt wird und das nicht nur auf dem Beamer zu Hause.
Well, that's like kind of, you have to deal with that, this iPhone thing.
Ja, dass die Leute es vielleicht in der U-Bahn auf dem iPhone gucken, damit muss ich irgendwie leben. Ich hoffe einfach inständig, dass die Leute es vielleicht doch in Ruhe zu Hause gucken. Game of Thrones hat uns ja aber als eine der ersten Serien gezeigt, dass Serien auch Kinopotenzial haben können. Das hat mich fasziniert, das wollte ich selbst gerne ausprobieren. Als Filmemacher muss ich immer neugierig, experimentierfreudig bleiben, auch wenn der Druck größer ist, es weniger Zeit und im Verhältnis weniger Geld gibt. Aber ich bin ein Kontrollfreak. Ich habe immer einen Plan und ich werde immer pünktlich fertig.
Er sagt Kontrollfreak, ich sag Schwabe.
Ja, ob das politisch korrekt ist. Aber alles in allem, du klingst jetzt nicht begeistert. Ist dem Schwaben Hollywoods denn sein Seriendebüt mit Ende 60 gelungen?
Ja, tatsächlich nicht ganz. Also vielleicht kann man es umschreiben mit, er scheitert auf hohem Niveau. Denn neben diesen vielen Nebensträngen, dem queeren Subkontext, der immer wieder aufploppt, aber gefühlt auch nur erzählt wird, um schwulen Sex zeigen zu können, ist das schon alles sehr, sehr überfrachtet. Die Spektakelszenen, die sind manchmal wirklich sehr, sehr gut, aber manchmal auch so ein bisschen eines Emmerichs unwürdig. Wobei ich auch sagen muss, dass er sich die Regie mit Marco Kreuzpaintner geteilt hat. Er hat die ersten und die letzten drei Folgen inszeniert, Kreuzpaintner das Drama in der Mitte. Es ist aber doch mehr irgendwie eine antike Seifenoper als wirklich ein historisches Spektakel. Sein nächstes großes Projekt ist ein bisschen die Verwirklichung seines Lebenstraums, wie er mir gesagt hat, ist eine Serienverfilmung von Lawrence of Arabia. Und da kann ich nur hoffen, dass die fundierter und besser wird als das hier.
Autsch, aber jetzt gibt es erstmal Those About to Die, die Serie von Roland Emmerich. Sie ist seit gestern mit allen 10 Folgen auf Amazon Prime Video zu finden. Anna Wollner war das, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sommerzeit ist auch immer Blockbuster-Zeit. Megaproduktionen sollen das Publikum vom Biergarten ins Kino locken. Und aktuell soll das jetzt der Katastrophenfilm Twisters.
Es tut mir leid, was passiert ist. Die Einstufung eines Tornados beruht nicht auf Größe oder Geschwindigkeit.
Ich hab dich, Kate!
Sondern auf dem Schaden. Was er zerstört, was er uns nimmt.
Ein Ausschnitt aus Twisters. Für einen guten Blockbuster braucht es mehr als aufregende Effekte. Das haben auch US-Studios verstanden und greifen in letzter Zeit immer mehr auf Regisseurinnen und Regisseure zurück, die eher im Independent- oder Autorenfilm unterwegs sind. Hinter der Kamera von Twisters stand Lee Isaac Chung. Von ihm stammt das autobiografische Familiendrama Minari, wo wir Wurzeln schlagen, über eine koreanische Einwandererfamilie in den USA. Gefeiert wurde der Film wirklich von Publikum und Kritik. Ob es Lee Isaac Chung gelungen ist, die groß angekündigten Schauwerte mit einer ebenso guten Backstory zu verbinden, das erzählt uns Anke Lewicke, die zum Glück ohne Wirbelsturm ins Studio gekommen ist. Anke, es handelt sich hier ja um eine reichlich verspätete Fortsetzung. Twister hieß der Vorgängerfilm von Jan de Bont aus dem Jahr 1996. Nun lautet der Titel Twisters. Das ist schon eine Ansage, oder?
Ja klar, was passiert, wenn zwei Twister sich zusammentun, zwei Tornados oder auf einmal die Richtung wechseln? Und so ganz nebenbei wird die Klimakatastrophe auch angeschnitten, weil es darum geht, dass eben in Oklahoma jetzt vermehrt Tornados aufkommen. Und wie im ersten Teil geht es hier eben um Tornadojäger. Also wir haben Madame Kate. Es fängt mit einer Rückblende an. Als Jugendliche hat sie eben immer Tornados mit Freunden beobachtet und sie hatten dann die Idee, wenn man gewisse Chemikalien da reinbringt ins Auge des Orkans, dann kann man ihn, um mit ihren Worten zu sprechen, vielleicht auch zähmen. Dieses Experiment ist damals nicht geglückt. 3 ihrer Freunde sind gestorben. Sie ist jetzt in New York, eher wissenschaftlich tätig, kommt aber wieder ein Kumpel von früher, der sagt, hör mal, es gibt ein Frühwarnsystem, so können wir Leben retten. Also sie legt wieder los und trifft dann auf einen anderen Tornadojäger. Der ist wie so ein Cowboy-Tyler, breitbeinig, Cowboy-Hut, Influencer. Der lichtet sich eben immer dabei ab und man ist schon sich irgendwann klar, Gegensätze ziehen sich an. Und vielleicht wird er ihr ja helfen, das Experiment von damals nochmal neu auszuprobieren.
Katastrophenfilme sind ja nicht unbedingt bekannt für eine subtile Figurenzeichnung. Wie sieht es denn hier aus? Hat Lee Isaac Chung da andere Ideen?
Naja, also ich glaube, eine Gesetzmäßigkeit beim Katastrophenfilm ist, dass die schauspielerische Leistung eher mittelmäßig ist. Mit der bricht er leider nicht, muss ich sagen. Und das hängt damit zusammen, dass gerade die Hauptfiguren Tyler und Kate eigentlich nicht genug Hinterland bekommen. Also woher kommen die Obsessionen? Also da sieht man Kate 2 oder 3 Mal mit einem Fotoapparat und sie sagt dann, oh, what a beauty. Aber was daran schön ist, wo genau die Faszination ist, das wird uns leider nicht erklärt. Die Gang von Tyler ist dann ganz interessant. Das sind so Freaks, die sich aber auch gut mit Tornados auskennen und die dann eigentlich im Grunde das Herz am rechten Fleck haben, wenn es zur Katastrophe kommt. Ja, und ansonsten ist es doch beim Katastrophenfilm so ein starres Gerüst. Da gibt es wenig Spiel- und Bewegungs Raum. Die Katastrophe lässt alles zusammenkrachen, ist aber auch ein Katalysator. Also Kate kann ja Trauma bewältigen. Alte Verbindungen werden wieder zusammengekittet. Das wird so alles so 0815 ein bisschen abgehakt.
Okay, also jetzt nicht die großen Visionen. Wenn wir uns mal bei anderen Blockbustern umschauen in der letzten Zeit, fallen dir da Beispiele ein, bei denen das Aufeinandertreffen von Action und Autorenvisionen besser geglückt ist?
Naja, ich muss da eigentlich ein bisschen auch an Christopher Nolan denken. Also an Batman ging es ja los, dass er auf einmal Batman viel abgründiger angelegt hat, aber auch dem Joker, dieser Fratze, wirklich so ins Seelenleben geschaut hat. Und die anderen Filme, die er gemacht hat, die strotzen doch auch immer voll Schauwerten, also Inception, und sind gleichzeitig so philosophische Gedankenspiele. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Und Denis Villeneuve fällt mir noch ein. Also seine Science-Fiction-Filme, finde ich, sind auch von einer künstlerischen Vision getragen. Also Dune auf dem Wüstenplanet, da lernt man doch so richtig, was es heißt zu leben, also wie man atmen muss, aber auch zu überleben, dass man immer eine gewisse Schrittfolge einhalten muss, damit man eben die Wüstenwürmer nicht weckt. Also das finde ich schon alles sehr eindrücklich, auch diese brutalistischen Raumschiffe und so. Also manchmal macht es wirklich Sinn, wenn so Autoren sich dann austoben dürfen mit so einem Budget, wenn sie wirklich ihre Vision durchsetzen können. Und ich glaube, das ist für die auch eine super Freude, einfach so richtig ins Volle zu gehen.
Das kann ich mir vorstellen, da können sie sich echt ausleben. Wenn wir jetzt nochmal auf Twisters zurückkommen, die Geschichte ist so lala. Gibt es denn irgendwas, was dich dann doch auch fasziniert hat?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, manche gucken ja, wie ich, wenn sie nicht einschlafen können, auf YouTube Haiangriffe. Manche gucken Tornados. Und in den letzten Jahren gibt es natürlich unheimlich viele Aufnahmen von Tornados. Und was ich dem Film hoch anrechne, ist, dass er nicht noch höher will, nicht noch kräftiger, sondern dass er da so realistisch bleibt und dass man wirklich diese Wucht mitbekommt. Also wenn man erst so sieht, wie die Weizenfelder sich bewegen, dann Blätter durch die Luft fliegen. Also man spürt so richtig die Kraft eines Tornados. Also die Schauwerte haben es in sich. Und ich habe ihn auch noch auf einer IMAX-Leinwand gesehen. Da kann ich nur sagen, Kino, Kind. Top, super.
Mhm. Anke Lewicke über Twisters. Der Film läuft jetzt in den Kinos. Bevor ein Film oder eine Serie losgeht, gibt es immer häufiger Triggerwarnungen. Die sollen die Leute im Vorfeld über den Inhalt informieren, etwa wenn es um die Darstellung von Gewalt geht, damit sie nicht negativ überrascht werden von einzelnen Szenen, gerade wenn sie auf bestimmte Themen sensibel reagieren. Der Nebeneffekt solcher Triggerwarnungen: Sie verraten vorher, was in der Folge oder dem Film passieren wird. Die US-amerikanische Zeitschrift Variety hat sich deshalb die Frage gestellt, sollte man solchen Triggerwarnungen nicht eine Spoilerwarnung voranstellen? Simone Schlosser hat sich das angeschaut.
Sie hat mir leid getan. Das war mein erstes Gefühl für sie.
Die Serie Baby Reindeer auf Netflix.
Es ist herablassend und arrogant, dass einem jemand leid tut, den man gerade zum ersten Mal sieht. Aber so war es. Sie hat mir leid getan.
Sie beginnt vergleichsweise harmlos. Eine Frau betritt eine Bar, beginnt ein Gespräch mit dem Barkeeper. Dann kommt sie regelmäßig und irgendwann kippt ihre Beziehung. Und vor der vierten Folge dann der Hinweis, die folgende Episode enthält Darstellungen sexueller Gewalt, die auf manche Zuschauer verstörend wirken könnten. Dahin ist sie die Spannung. Oder etwa nicht?
Ich habe zum Beispiel, also als ich sie kontinuierlich geguckt habe, die vierte Folge nicht geguckt, weil ich dachte, das ist so eine Flashback-Folge, das interessiert mich nicht. Ich habe überhaupt keinen Trigger mitbekommen. Und das war auch ein sehr interessantes Seherlebnis, weil ich dann die vierte Folge am Ende gesehen habe. Also aus meinem eigenen Erleben heraus kann ich sagen, mir hat das nichts gespoilert.
Julia Penner ist Drehbuchautorin. Sie war an der Jugendserie Druck beteiligt und an 37 Sekunden, in der eine Frau ihre ehemalige Affäre beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Julia Penner findet Warnungen sinnvoll und Hinweise, wo Betroffene Hilfe finden.
Also mir ist fast wichtiger, eine Nummer zu senden, wo man sich hinwenden kann, weil ich möchte einfach nicht dafür verantwortlich sein, dass es Menschen schlecht geht, wenn sie meinen Content sehen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass solche Themen bearbeitet werden, aber dass Menschen, die zum Beispiel davon betroffen sind, früh entscheiden können, möchte ich das jetzt gucken oder nicht.
Hey, hier ist Hannah Baker.
Angefangen haben Warnhinweise mit der Serie Tote Mädchen lügen nicht über den Selbstmord einer Schülerin. Psychologen warnen allerdings davor, Begriffe wie Trigger und Trauma leichtfertig zu verwenden. Sie sprechen lieber von Warnhinweisen. Außerdem empfehlen sie, sparsam damit umzugehen. Thomas Weber ist Psychologe und Trauma-Experte.
Wenn es um die Darstellung von sehr harter physischer oder psychischer Gewalt geht, um Missbrauchsgeschehen, um Krieg, um Folter, kann es durchaus Sinn machen, im Vorfeld eine allgemeine Warnung zu geben.
Streamingdienste nutzen solche Hinweise regelmäßig. Im Öffentlich-Rechtlichen dagegen sind sie selten. Die Serie 37 Sekunden etwa lief in der ARD ohne Warnung. Und auch das ZDF nutzt das kaum, erklärt Sprecherin Barbara Matiaske.
Triggerwarnungen platzieren wir nicht vor unseren Sendungen. Bei fiktionalen Stoffen arbeiten wir immer wieder mit Back-to-Back-Dokus, die Sachverhalte weiter einordnen und unterschiedliche Blickwinkel beleuchten. Bei besonders sensiblen Themen, wie etwa in den 37-Grad-Reportagen des ZDF, blenden wir zum Beispiel die Telefonnummer der Telefonseelsorge ein oder verweisen auf entsprechende Hilfsangebote.
In vielen Fällen reicht tatsächlich auch schon eine entsprechende Inhaltsangabe. Denn Personen, die sensibel auf bestimmte Themen reagieren, wissen genau, worauf sie bei Beschreibungen achten müssen.
Gehen Sie mal davon aus, jemand, der ein Trauma erlebt hat, versucht, sich selbst zu schützen. Das heißt, bevor der einen solchen Film anschaut, wird er auch ins Fernsehprogramm gucken und sich darüber informieren.
Stop! Aber natürlich muss man auch da aufpassen, nicht zu viel zu verraten. Denn diese Texte lesen auch andere Leute. Wobei die Angst vor Spoilern sowieso überbewertet ist, meint der Schweizer Filmwissenschaftler Simon Spiegel.
Ich persönlich halte die ganze Angst vor Spoiler für einen großen Irrtum.
Die Forschung gibt ihm recht. Eine Studie aus den USA hat gezeigt, der Überraschungseffekt wird überbewertet. Und es gibt noch andere Gründe. Erstens, es kommt nicht nur auf die Handlung an.
Das Entscheidende ist, wie uns dieser Film emotional mitnimmt. Und da sind Dinge wie Schauspiel, Rhythmus, Musik, Schnitt, Farben und so weiter viel, viel wichtiger.
Zweitens, nur weil ein Film überraschend endet, ist es noch lange kein guter Film.
Es geht bei Spoiler nicht nur, aber sehr oft geht es um das Ende. Wie hört das auf? Was ist das für ein Twist am Ende? Also wenn ein Film nur wegen den letzten 5 Minuten sehenswert ist, dann ist das wahrscheinlich kein besonders guter Film.
Das gilt natürlich auch für Serien. Und zuletzt, drittens, niemand ist ohne Spoiler.
Also es gibt kein quasi jungfräuliches Schauen. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Film schaue, wenn ich eine Serie anschaue, ich habe immer ganz viel Vorinformationen, also gerade wenn es um Genres geht. Und ganz vieles funktioniert ja auch nur, weil ich Vorwissen habe.
Das zeigt auch das Beispiel Baby Reindeer. Inzwischen eine der erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres, die allerdings in der ersten Woche niemand interessiert hat. Erst mit der Zeit wurde sie zum Erfolg, angeheizt durch die sozialen Medien, in denen viel über die Story diskutiert wurde. Die meisten Leute wussten also sehr genau, worum es in der Serie geht. Geschaut haben sie sie trotzdem.
Simone Schlosser über Triggerhinweise und Spoilerwarnungen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.